Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Sonnleitner aus dem Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich. Ich bin heute zu Gast bei Pater Franz Helm. Er ist steiler Missionar und Rektor des Missionshauses St. Gabriel. Franz Helm engagiert sich unter anderem im Bereich Klimaschutz und versteht nicht, warum wir Menschen so unverantwortungsvoll mit Gottes Schöpfung umgehen. Deshalb stelle ich gleich am Anfang die provokante Frage: Ist diese Welt noch zu retten?
Damit ja oder nein zu antworten ist schwierig. Ich glaube grundsätzlich, dass die Erde oder die Schöpfung Gottes nicht abgeschlossen ist, sondern das ist eine Evolution, das ist eine Entwicklung, die da ist. Und was sehr wesentlich ist, ist, in welche Richtung geht diese Entwicklung. Und das hängt sehr stark von uns ab, von der Menschheit, denn die prägt im Anthropozän das, was auf dieser Erde geschieht. Und da haben wir eine Riesenverantwortung. Und sehr wohl meine ich, das ist auch abgedeckt mit wissenschaftlichen Forschungen und Belegen, dass, wenn es zum entschiedenen Gegensteuern jetzt kommt, es möglich sein wird, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellem Zeitalter einzubremsen. Das ist noch möglich, aber es müsste wirklich ganz einschneidende, schnelle Maßnahmen jetzt geben. Und zurzeit schaut es leider nicht so aus, dass diese Maßnahmen getroffen werden. Es schaut so aus, wie wenn zuerst die Pandemie, jetzt der Krieg und dann wahrscheinlich wieder irgendwas anderes daherkommt und diese gemeinsame Kraftanstrengung der Menschheit zur Eindämmung der Klimakrise verhindert.
Glaubst du, wird von der Politik zu wenig gemacht?
Ja, ganz entschieden glaube ich, dass von den Politikern zu wenig gemacht wird, wobei im Blick auf Österreich, ich meine, dass zurzeit im Bereich des Klimaschutzes doch gute Anstrengungen gemacht werden, aber es ist einfach zu lang gezögert worden. Wir wissen seit den Studien des Club of Rome in den 70er Jahren, dass das Wachstum eine Grenze hat. Und wir wissen spätestens seit der UNO-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro, dass der CO2-Ausstoß ein Riesenproblem ist. Und schon damals hat man gesagt, was getan werden müsste, aber es ist nicht passiert. Und natürlich braucht es vor allem politische Maßnahmen, es braucht gesetzliche Rahmenbedingungen, es braucht das Steuern der Autoritäten in dieser Welt, damit was passiert, also damit das Entscheidende passiert. Denn so wichtig Anstrengungen sind, den Lebensstil zu verändern, auf der persönlichen Ebene was zu verändern, das wird das Kraut nicht fett machen.
Macht die Kirche genug zum Thema Umweltschutz? In einem Artikel schreibst du, und ich zitiere: Werden unsere kirchlichen Reden von der Bewahrung der Schöpfung mehr gewesen sein als viel warme Luft, die wir der Erderwärmung hinzufügen?
Ich glaube auch, dass im kirchlichen Bereich viel zu lang zu wenig geschehen ist. Man hat ja die Umweltbewegung belächelt oder man hat sie gesehen als eine, die jetzt die jungen Leute bindet und die laufen uns davon. Also eher als eine Konkurrenz, und hat nicht gesehen, dass ein Uranliegen des Christentums, nämlich einzustehen für die Schöpfung und sie zu bewahren von diesen Menschen, die vielleicht jetzt das nicht aus kirchlicher oder Glaubensmotivation getan haben, aber dass das von denen umgesetzt wurde. Und wenn ich so schaue, die österreichische Kirche, da gibt es, glaube ich, 2015, 2016, nach der Veröffentlichung von Laudato Si, diesen Beschluss der Bischofskonferenz. Es gibt eine ökosoziale Beschaffungsordnung für kirchliche Betriebe, aber es haben noch nicht alle Diözesen umgesetzt. Es gibt dann im Konkreten, wenn es ums Tun geht, zu wenig Anstrengung. Wir sind da und dort schon recht gut im Diskurs. Natürlich ist die Kirche vor allem im Verkündigen, in der Wortverkündigung, die Predigt ist wichtig, aber entscheidend ist das Tun. Also die Gefahr ist wirklich viel warme Luft in unseren Predigten, die wir in die Welt setzen. Aber wir tragen dazu bei, dass noch wärmer wird, statt die Erderhitzung einzudämmen.
Aber mit Laudato Si hat Papst Franziskus eine sehr gute Basis geschaffen. Laudato Si ist ein ganz wichtiges Werk, weil hier die Umweltfrage mit der sozialen Frage verknüpft wird.
Also Laudato Si ist für mich ein bahnbrechendes Dokument, ganz entscheidend, weil es auf dem Stand heutiger Wissenschaft ist, weil genau wie du gesagt hast, hier die soziale Frage mit der ökologischen Frage verbunden wird. Der Schrei der Armen verbindet sich mit dem Schrei von Mutter Erde, aller Lebewesen, die bedroht sind. Und das eine kann man nicht gegen das andere ausspielen, sondern es geht darum, den doppelten Schrei zu hören und genau auf diesen beiden Ebenen was zu tun. Und das eine wird gut sein fürs andere, wenn wir wirklich was tun. Ich sehe Laudato Si als ein Dokument, das eine sehr treffende Analyse der Ursachen bringt, nämlich diese Fixierung auf den Menschen als Krone der Schöpfung, der meint, alles, was sonst noch Schöpfung ist, hat ihm zu Diensten zu sein. Und daher dann die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, genauso wie der Lebewesen bis hin zu Tierfabriken, die wir haben, um unseren Fleischkonsum möglichst stillen zu können. Also dieser Mensch, der sich als Krone der Schöpfung versteht und sich alles andere unterwirft, der muss begreifen, das ist eine Grundaussage von Laudato Si, dass alles miteinander verbunden ist und dass er Teil eines Ökosystems ist, wo er nicht lebensschädigend sein darf, wie ein Raubtier für die anderen, wobei in der Schöpfungsordnung auch die Raubtiere eine sehr, sehr nützliche Funktion haben. Aber der Mensch darf nicht auf Kosten der anderen leben. Ja, wir haben den World Overscoot Day, also das, wo wir schon genug Ressourcen aufgebraucht haben, um mit einer Erde auszukommen, das haben wir jetzt praktisch Anfang April in Österreich erreicht. Und den Rest des Jahres leben wir auf Pump. Und das ist wegen dieses sich die ganze Schöpfung unterwerfen und zunutze machen, ohne zu sehen, dass man selbst Teil davon ist und abhängig davon ist. Und da liegt aber zugleich ein Lösungsansatz drinnen. Wir müssen hinfinden zu einer Kreislaufwirtschaft. Wir müssen hinfinden zu dem, dass wir wegkommen von einer Konsumgesellschaft, die ständig produziert und produziert, ohne zu bedenken, dass viel davon einfach nur Abfall ist, der dann rumliegt oder die Welt verschmutzt. Wir müssen hinfinden zu dem, wie es in der Natur angelegt ist. Da gibt es keinen Abfall, der unnütz ist, sondern was runterfällt vom Baum als Laub, ist dann wieder Dünger und lebensnotwendig für Lebewesen, die das wieder nutzen. Und so müssen wir auch unser Wirtschaftssystem umbauen, unsere Art zu produzieren umbauen, dass wir hinfinden zu einer Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt in Laudato Si ist diese wahnsinnige Beschleunigung, in der wir drinnen sind, wo die Menschen nicht mehr zum Nachdenken kommen. Eine technische Entwicklung löst die andere ab und treibt die andere an. Und es wird nicht überlegt in dieser Technokratie, in dieser Herrschaft der Technik über alles andere, dass Technik zum Dienst am Leben, zum Dienst am guten Leben sein muss. Dass es da eine ethische Beurteilung braucht. Dass es Grenzen braucht auch für gewisse Entwicklungen, weil sie lebensschädigend sind. Also das sind einige der Ursachen, die da aufgezeigt sind, die ich sehr wesentlich finde und die auch Ansätze bergen für Lösungen. Mhm. Und der Hauptteil der Enzyklika ist ja eigentlich, es braucht eine ökologische Umkehr, es braucht neue Haltungen, die Haltung der Achtsamkeit, die Haltung des Miteinanders, die Haltung der Ehrfurcht vor dem, was das Leben ist, was Schöpfung Gottes ist. Die Sonntagsruhe sollen wir wieder neu entdecken als eine Zeit, wo wir in die Natur rausgehen und sie neu wahrnehmen als Schöpfung Gottes, wo wir uns erinnern an die Befreiungsgeschichten, die in der Bibel da sind und wo wir Gott um Kraft und Hilfe bitten, um in diesem Einsatz fürs Leben bestehen zu können.
Das heißt aber auch, dass du bei jedem Einzelnen Verantwortung siehst.
Ja, es liegt unbedingt bei jedem Einzelnen Verantwortung und man kann die Politik ja nicht loslösen vom Einzelnen, sondern in der Demokratie ist ja das, was politisch geschieht, die Summe dessen, was die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger entschieden haben, wer dann mit seinem Programm die Politik bestimmt. Ich glaube an die Macht der Menschen, die sich verbünden miteinander fürs Leben. Also die Radlobby begeistert mich immer wieder neu. Wenn man die Straßen verstopft mit Rädern, dann kommt die Politik und die Verkehrsplanung auch drauf, ja, wir müssen Radwege schaffen, sonst geht da nichts mehr weiter. Ja? Jetzt haben wir hauptsächlich Straßen für Autos. Und das Umbauen dieser Struktur wird geschehen, wenn es genug Radfahrer gibt. Also je mehr sich dafür entscheiden, durch eine persönliche Entscheidung für diese ökologisch nachhaltige Fortbewegung, aber auch für diese gesunde Fortbewegung, das ist ja das Tolle, dass das auch dass der persönlichen Gesundheit zugutekommt, desto mehr wird die Politik diesen Druck spüren und wird dann auch was tun.
Glaubst du, gibt es ja auch einen Generationsunterschied in der Einstellung?
Ich glaube schon, dass es den Generationsunterschied gibt, aus mehreren Gründen, glaube ich. Also ein Grund ist sicher, dass ein Lebensstil, den man das ganze Leben gepflegt hat und gelernt hat, nicht von einem Tag auf den anderen zu verändern ist. Und da sind junge Leute in einer anderen Position als ein 60-Jähriger wie ich. Wenn in meinem Kopf drinnen ist, wenn ich irgendwo hinfahren muss, da in Mödling, wo ist der Autoschlüssel, wo steht mein Auto, wie fahre ich da jetzt ohne möglichst wenig Ampeln hin, dann werde ich das Auto nehmen. Wenn in meinem Kopf drinnen ist, Fahrradschuppen, Fahrrad, Radweg bis zu dem Ziel, dann nehme ich das Fahrrad. Also wir sind sehr abhängig von dem, was wir an Bildern im Kopf haben. Und das ist geprägt durch unsere Erziehung, unsere Wertehaltung und so weiter. Also das ist, glaube ich, der eine Grund. Und der andere Grund ist, die jungen Leute haben ihr Leben noch vor sich. Die wissen, wenn es in 20, 30 Jahren 2 Grad Erwärmung über vorindustriellem Zeitalter wirklich geschehen ist, was das für die Wetterextreme heißt, die jetzt schon immer extremer werden. Die wissen, dass sie das ernten werden, garantiert, was jetzt die Konsequenzen sind vom Lebensstil. Und darum stellen sie den Lebensstil eher um, als jemand, der sagt, naja, ein Matura-Kollege von mir hat es beim Matura-Treffen so gesagt, naja, für uns geht sie sich schon noch aus. Und ich glaube, das ist leider oft die Haltung von älteren Menschen. Und sie sehen nicht, dass das CO2, das sie rausgeblasen haben, in die Atmosphäre und noch weiter rausblasen, dass das 100 Jahre da oben bleibt. Dann erst verschwindet es. Was wir jetzt da raufblasen, ist 100 Jahre dort. Und das ist ja das Fatale beim Klimawandel, dass man es nicht sofort merkt. Aber das reichert sich an und hat auf die Dauer schlimme Auswirkungen.
Apropos persönliche Verantwortung. Hast du deinen persönlichen Lebensstil verändert?
Ja, ich habe sicher dahingehend meinen Lebensstil verändert, dass ich schaue, möglichst viel zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und ich nehme nur in Ausnahmsfällen das Auto, wenn es nicht anders geht. Ich habe wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren noch anders übers Fliegen gedacht als jetzt. Das Fliegen war für mich als einer, der 6 Jahre in Brasilien gelebt hat, eine Möglichkeit, wieder dorthin zu kommen und Freunde zu treffen, wieder in dieser wunderbaren Kultur dort zu leben. Jetzt denke ich mir, ich fliege nur noch nach Brasilien, wenn das wirklich ein ganz wichtiger Grund ist. Sonst tue ich das nicht mehr, weil Flugreisen einfach die Umwelt so schädigen. Ein anderer Bereich ist, dass natürlich bei uns in der Ordensgemeinschaft, wo ich als Rektor jetzt im Missionshaus St. Gabriel verantwortlich bin, dass wir da schon zunehmend hinschauen, was heißt das fürs Klima. Also wie die großen Umbauten hier waren, nach dem Jahr 2010 haben wir uns entschieden, einen Immobilienfonds zu gründen, der das Ganze verwaltet und entwickelt und vermietet hier in St. Gabriel. Und der Ordensbereich wurde auch umgebaut. Also da hat man bei den Investitionen schon geschaut, Umstellung auf Fernwärme zum Beispiel, weg vom Gas, das wir damals hatten, vorher war es Öl. Also wir sind jetzt am Fernwärmewerk von der EVN in Mödling angehängt. Und das heizt den ganzen Komplex. Wie es notwendig war, viele Parkplätze zu schaffen, wegen des Veranstaltungszentrums, das bei uns entstanden ist, hat man sich entschieden, wir machen einen Carport mit Photovoltaikanlage. Und die produziert mittlerweile zu bestimmten Jahreszeiten bis zu 40% der elektrischen Energie, die wir hier auf dem Riesenkomplex in St. Gabriel verbrauchen. Und wir sind gerade dran abzuklären, wie wir einen weiteren Schritt bei der Photovoltaik machen können. Weil das die Hauptherausforderungen sind. Wie produzieren wir unsere Energie? Wie heizen wir unsere Häuser? Da wird am meisten Energie verbraucht. Und die Frage natürlich auch der Mobilität. Wir brauchen einige Autos. Wir sind eine Gemeinschaft mit einem hohen Durchschnittsalter. Da muss immer wieder jemand ins Krankenhaus. Müssen wir transportieren können. Das ist eh klar. Aber wir haben ein paar Autos, die wir gemeinschaftlich nutzen. Und wir haben in den letzten Jahren reduziert. Wenn ein Auto altersschwach geworden ist, ist es ausgeschieden worden. Und wir haben jetzt uns auch entschlossen, das nächste Auto, das wir kaufen, wird ein Elektroauto sein. Aber es muss dann so sein, dass wir es auch mit eigener Solarenergie betanken können. Ja. Also das sind einige so konkrete Beispiele. Auch unsere Küche schaut sehr auf Regionalität, beziehungsweise haben wir beim Fleischkonsum zum Leidwesen mancher Mitbrüder, die wirkliche Fleischtiger sind und das immer waren, haben wir sukzessive auf weniger Fleisch umgestellt. Also gerade jetzt in der Fastenzeit unter der Woche kaum, dass einmal Fleisch daherkommt. Und es hat zunehmend Akzeptanz.
Ja. Ich kenne dich ja auch als sehr engagierten Menschen. Du hast dich ja auch beim Thema Stadtstraße bzw. Lobautunnel engagiert. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Also ich sehe diese Frage des Lobautunnels, der Lobauautobahn und verbunden damit der sogenannten Stadtstraße in Wien-Aspern, das sehe ich als ein konkretes Konfliktfeld, wie es viele andere gibt in Österreich und auf der Welt, wo große Bauprojekte anstehen und wo dann die Frage ist, brauchen wir das noch oder müsste es nicht in eine andere Richtung gehen? Und ich engagiere mich da und stehe ganz auf Seiten derer, die sagen, dieses Projekt gehört in die Schublade und es muss beziehungsweise muss rausgenommen werden aus der Schublade und muss neu bewertet werden und den neuen Herausforderungen angepasst werden, den Klimazielen, die wir jetzt haben, unserem CO2-Budget entsprechend, was darf da noch verbraucht werden, dementsprechend muss das Ganze adaptiert werden. Und was ich so bedauere ist, dass da die Fronten verhärtet sind und dass es nicht zu so einer Neuauswertung des Projektes kommt. Konkret bin ich dann da irgendwie reingerutscht oder stärker beteiligt geworden, weil ich bei einem Treffen der katholischen Aktion in Wien ein Jubiläum 20 Jahre Welthaus dabei war und da bin ich angesprochen worden, ob ich einen Gottesdienst dort feiern würde auf der besetzten Baustelle. in der Hausfeldstraße, ja, bei der U-Bahn-Station Hausfeldstraße. Und da habe ich mich bereit erklärt dazu, bin dann vorbereitend hingefahren und habe dann entdeckt, ja, der Großteil ist gar nicht Mitglied der katholischen Kirche von den Leuten, die dort sind. Also eine Messe kannst du da nicht feiern. Da war ein sehr engagierter junger Muslim auch dabei. Es waren Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind oder die gesagt haben, Glaube bedeutet mir überhaupt nichts. Und wir haben dann eine multireligiöse Feier veranstaltet, wo diese Motivation aus der eigenen Spiritualität, dem eigenen Glauben heraus, die Leute dazu bringt, sich einzusetzen gegen so ein Projekt und für die Umwelt, wo das zur Sprache gekommen ist. Und ich habe da aus Laudato Si vorgelesen, die Erde, unsere Mutter, schreit auf wegen der Gewalt, die ihr angetan wird. Und rundherum war dieses Feld zugeschüttet mit Schotter, unfruchtbar gemacht, wo die jungen Leute dann versucht haben, das wegzugraben und wieder einen Nussbaum zu pflanzen oder irgendwas anderes anzulegen. Und das hat schon eine Wahnsinnskraft gehabt in dem Moment dort. Eine andere Feier dort, also wir haben dann auch noch so eine zweite Feier gehabt, war eine Lichterfeier, wo ich dann auch dort war und wo dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium, ihr seid das Licht der Welt, für mich ganz neu Strahlkraft bekommen hat, angesichts dieser jungen Leute, die da in der Kälte ausharren, die sogar dort bleiben, obwohl es einen Brandanschlag gegen sie gibt, wo die wirklich Licht sind für diese Welt. Also ist diese Welt zu retten, hast du am Anfang gefragt. Die versuchen das. Die stehen dort mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit ein dafür. Weil sie wissen, wir haben nur diesen einen Planeten. Und auf den kommt es an, für die nächsten Generationen, dass die auch noch gut leben können in dieser Welt, die eigentlich so wunderbar wäre. Und wir machen sie kaputt.
Ich habe nur mehr eine Frage. Diese Frage stellen wir allen zum Schluss. Das Motto der Ordensgemeinschaften für die nächsten Jahre wird sein: präsent, relevant, wirksam. Was verstehst du unter diesen drei Wörtern? Und werden deiner Meinung nach Ordensgemeinschaften auch in Zukunft präsent, relevant und wirksam sein?
Also grundsätzlich sage ich als gläubiger Mensch, Gott ist präsent. Und unsere Aufgabe ist es zu entdecken, wo er schon präsent ist in dieser Welt und wo er am Wirken ist. Und das ist für mich ganz stark in der Umweltbewegung, es ist in der Friedensbewegung, es ist da, wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Da ist Gott gegenwärtig. Und wir sollen diese Herausforderungen aufgreifen. Die großen Herausforderungen, die die Menschheit jetzt hat, als Ordenschristen und Christinnen aufgreifen. Und wenn wir das tun, wird Glaube relevant, weil wir da hinein unser Zeugnis für eine Frohbotschaft von einem Gott, der das Leben will und es in Fülle will, präsent machen können. Und die Wirksamkeit, das habe ich immer wieder auch erlebt, wird dadurch schon erhöht. Vor kurzem hat die Franziska gesagt, eine junge Studentin an der TU, die erneuerbare Energieformen als ihr Thema hat, zurzeit da eine Dissertation macht, die hat gesagt, ich gehe so gern zu Religions for Future, ich gehe so gern zu so Gottesdiensten, wo die Ökologie Thema ist, denn da spüre ich eine Kraftquelle für mein Engagement. Ich glaube, wir haben da einen Schatz, den dürfen wir diesen jungen Menschen nicht vorenthalten. Und darum müssen wir dort sein.
Ja, lieber Pater Fand, dann kann ich nur sagen, vielen Dank für das Gespräch.